ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ja, und schon können wir an unseren beiden Gemüsebeeten auf dem Funkhausgelände wieder ordentlich etwas ernten. Die Erdbeeren sind nämlich dunkelrot und sehen, ich muss es sagen, total lecker aus. In unserem Gartenpodcast, den es ja alle zwei Wochen in der ARD Audiothek gibt, hört ihr jetzt, wie Martina in eine reife Erdbeere beißt.
Ich muss diese Erdbeere aber noch so von ein bisschen Erde befreien. Aber es ist auf jeden Fall eine perfekte Erdbeere. Und sie ist richtig lecker. Also wirklich. Ich würde sagen, es ist eine der besten Erdbeeren, die ich je gegessen habe. Claudia, vielen herzlichen Dank. Claudia Heger, unsere Gartenexpertin und Freundin, ist ja auch wieder mit dabei. Denn die Erdbeeren sind von ihr. Das waren Absenker von ihren Erdbeeren. Sprich, die Erdbeeren machen irgendwann so Ranken. Machen unsere jetzt nämlich auch. Dann gibt es wieder eine kleine Erdbeerpflanze und eine Wurzel. Und so verbreiten die sich durchs gesamte Beet. Und diese wunderbaren Erdbeeren, sehr süß, sind Absenker von Claudia gewesen. Herzlichen Dank. Es sind auch noch ein paar mehr rote Erdbeeren da. Ihr könnt es auch gerne probieren und an meinem Glück teilhaben.
Okay, wir zeigen sie euch auf einem Foto in unserem Gartenblog. Martina hat schon die nächste gleich geschnappt. Es geht ja wirklich ratzfatz runter. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es heute natürlich mal wieder zu tun habt, stellen wir uns kurz vor. Mein Name ist Ralf Walter, ich bin Redakteur beim NDR in Niedersachsen. Und jetzt ordentlich runterschlucken erstmal.
Ich habe noch den Mund voll. Ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen. Und Claudia haben wir ja gerade schon wieder vorgestellt.
Genau, Claudia Heger, unsere Gartenexpertin und Diplombiologin. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, schön, dass ich wieder da sein kann. War ja schon länger nicht hier.
Und es hat sich was getan, nicht?
Ja, einiges. Also der Borretsch blüht. Wie gesagt, die Erdbeeren sind schön reif. Die Kartoffeln haben sich doll entwickelt. Auch die Minze ist ordentlich rausgekommen. Und da hinten blüht auch schon eine Ringelblume. Ja, ist einiges passiert. Die Tomaten sind auch schon ganz gut angewachsen. Ich habe heute den ersten Geiztrieb rausgenommen bei der Stabtomate für Martina dann zum Einpflanzen.
Ja, sie freut sich über alles, was hier so an- und abfällt.
Genau, ich nehme immer das, was den Überschuss hier mit und Ausschuss und verwerte das dann immer noch ein bisschen weiter. Ich hatte nämlich zu Hause auch schon wieder ein bisschen Probleme mit meinen Tomaten, weil ich sehenden Auges in das Tomatenunglück, glaube ich, gerannt bin. Ich habe sie in Töpfe gepflanzt, große Töpfe, die unten kein Loch hatten, aber habe so Kiesel reingeworfen, weil ich dachte, ach, das wird das überschüssige Wasser schon aufnehmen und dann kriegen die keine nassen Füße. Und dann hat es aber so dolle geregnet, dass das nicht geholfen hat. Und dann haben sie das Wachstum eingestellt, die Tomatenpflanzen. Ich dachte, so kalt war es jetzt eigentlich nicht mehr. Ich buddel die mal aus, guck mir mal die Erde an. Es war klatschnass. Claudia, sind die noch zu retten, wenn sie jetzt wieder trockene Füße haben?
Du kannst es versuchen. Wenn sie zu nass stehen, dann faulen irgendwann die feinen Wurzeln und dann können die kein Wasser mehr aufnehmen. Ne? Du kannst natürlich den Topf auch seitlich anbohren. Du musst ihn ja nicht unten anbohren. Ne? Also sofort, wenn du merkst, dass Wasser drin steht, seitlich anbohren und dann kann das Wasser rauslaufen. Ne?
Ich habe sie jetzt einfach nochmal umgepflanzt. In Töpfe mit Loch.
Ja, das geht auch. Also wenn sie noch nicht zu sehr geschädigt sind, müssten sie sich eigentlich erholen. Tomaten sind da eigentlich nicht so problematisch.
Also, liebe Leute, ohne Loch immer irgendwie blöd mit Pflanzen. Irgendwie muss das Wasser am Ende wieder rauskommen. Und jetzt habe ich ja noch einen Geiztrieb bekommen. Das packe ich jetzt wieder in ein kleines Fläschchen mit Wasser und mal gucken, ob das noch läuft. Wir sprechen heute natürlich über unsere Beete, denn es hat sich wieder einiges getan. Und schon ein kleiner Spoiler vorweg. Nachher geht es noch um ein anderes Gartenthema. Nämlich, wir gucken ja auch so, wie ihr sonst eure Gärten gestalten könnt, wenn ihr einen Garten habt oder einen Schrebergarten. Oder vielleicht funktioniert es in ganz klein auch auf dem Balkon, denn es geht um Teiche. Wir machen nachher noch einen Ausflug zu einem Teichexperten und sprechen darüber, wie man so einen Gartenteich anlegen kann, welche Möglichkeiten es da gibt, was da reingepflanzt werden soll, kann, darf und ja, wie viel Arbeit das denn eigentlich ist. Und Ralf, warte mal, wir müssen noch was ganz Wichtiges loswerden, denn, liebe Möhrenhörerinnen und Hörer, wir wollen mal ganz genau wissen, wie ihr uns findet. Was gefällt euch vielleicht nicht, was können wir anders machen oder habt ihr vielleicht Themenwünsche oder ist alles ganz super und wo wohnt ihr eigentlich, wie alt seid ihr, wo gärtnert ihr, all das würden wir super gerne von euch erfahren. Deshalb gibt es eine Umfrage und den Link zu dieser Umfrage findet ihr bei uns in den Shownotes. Also wir würden uns sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr da mal draufklickt und die paar Fragen beantwortet.
Und wir stehen ja hier vor unserem Borretsch, der ist so, ja, fast hüfthoch schon und hat tolle, ja, so blau-violette Blüten und aber auch ganz viele Läuse. Oh wei, oh wei. Aber Claudia, du sagst, das ist ganz normal beim Borretsch.
Der hat zwar ganz viele Läuse, aber ihr müsst mal einen ganzen Tag beobachten, der hat dann auch ganz viele Marienkäfer.
Also den ganzen Tag beobachten können wir nicht, aber wir gucken jetzt mal. Ja, da ist doch einer, hier, da, ein 7-Punkt-Marienkäfer.
So schnell hast du gezählt. Ja, einen haben wir schon gesehen auch, ja.
Und diese kleinen Marienkäfer, die verputzen bis zu 50 Blattläuse pro Tag. Das ist schon echt eine Menge. Und die Larven dieser Marienkäfer, die schaffen es auf bis zu 600 Läuse im Laufe ihres Zyklus, bis sie sich dann selber verpuppen und verwandeln in einen Marienkäfer. Also da kann ruhig noch einer zur Hilfe kommen. Dann ist unser Boritsch bald wieder läusefrei.
Guten Appetit an dieser Stelle. Und vielleicht können wir uns mal die Kartoffeln angucken, weil die sind so braun gepunktet an den Blättern. Ist das noch normal oder ist das schon Braunfäule?
Ja, das könnte schon ein Anflug davon sein, weil wir haben ja die letzten Tage, es hat ja ziemlich, die letzten Wochen hat es ziemlich viel geregnet und war wenig Sonne. Es ist nicht gut abgetrocknet. Dann kann das passieren, dass an den Spitzen schon mal so das eine oder andere Blättchen braun wird. Wenn man das aber dann abzupft und dann in den Müll wirft, dann kann man das eindämmen.
Wir beobachten das einfach mal und gehen jetzt zu den Kartoffeln, die wir in diesem Jahr hier in die Beete gebracht haben. Da sind schon bald die Blüten zu sehen.
Das ist typisch hier, diese größeren braunen, so größere braune Flecken. Ne? Das ist schon der hier auch.
Also so vom Rand zieht sich das dann weiter hinein in die Mitte der Blätter.
Hier sieht man es ganz deutlich. Ne? Geht von der Spitze los und geht dann praktisch entlang der Blattadern bis in die Pflanze rein. Und wenn wir das jetzt alles abzupfen, ne, dann haben wir Glück und es geht nicht weiter.
Dann werden wir ordentlich zupfen und keine braune Stelle mehr an den Kartoffelblättern wollen wir hier nachher sehen. Und sie blüht auch schon hier, die eine Kartoffel. Herrlich, weiß.
Also das ist immer ganz unterschiedlich. Es gibt manche Sorten, die blühen sehr schnell, manche Sorten, die blühen überhaupt nicht. Und manche auch erst später. Na, aber die hier, die ist relativ schnell gekommen. Die haben wir ja auch erst gepflanzt. Ne? Also das sind nicht die, die aus dem letzten Jahr übergeblieben sind. Die hatten wir ja gepflanzt und das könnte, ich weiß nicht, steht ein Schildchen dran?
Ja, da müsste ein Schild zu finden sein. Es könnte irgendwie diese rote sein. Hier ist ein Schildchen, da steht drauf, rote Emaille. So, und was machen wir heute? Was pflanzen wir alles?
Also wir werden heute den Zucchini pflanzen und einen Kürbis, den wir dann versuchen, um das Beet außen drum rum zu legen.
Auf besonderen Wunsch von wem?
Martina.
Eine einzelne Dame hat sich für die diesjährige Milpa einen Kürbis gewünscht. Er gehört ja eigentlich auch da rein. Letztes Jahr hatten wir Zucchini, diesmal haben wir Zucchini und Kürbis. Extra für mich, vielen Dank.
Ja, da wird dann auch wieder ordentlich was dran zu ernten sein wahrscheinlich.
Hoffentlich.
Ja, und Zucchini und Kürbis zusammen sind ja beides eigentlich Kürbisarten. Die können sich dann auch gegenseitig befruchten mit dem Staub, ne? Also das ist schon ganz gut, wenn dann zwei da sind.
Ja, mit dem Staub ist ein gutes Stichwort. Es fängt langsam an zu nieseln. Also wir müssen uns auch irgendwann aus dem Staub machen. Deswegen sollten wir vielleicht loslegen gleich.
Genau, aber zu unserer Milpa müssen wir auch leider sagen, dass eine Maispflanze kaputt gegangen ist. Wir haben nur noch drei im Quadrat.
Das macht aber nichts. Ich habe noch eine im Topf. Die werde ich jetzt in einen größeren Topf pflanzen. Und wenn ich das nächste Mal da bin, dann tauschen wir die aus.
Wie gut, dass wir dich haben.
Ja, ohne Claudia hätten wir hier wahrscheinlich nur das, was auf der Wiese ganz normal wächst.
Rasen, Brachfläche.
Okay, Handschuhe an oder auch ohne Handschuhe, ran ans Werk. Was machen wir jetzt zuerst?
Wir pflanzen erstmal die Zucchini ein und dann stellen wir das Bohnengestänge auf. Ich habe heute Bohnen mitgebracht, wobei das momentan, also eigentlich ist es für Stangenbohnen schon höchste Eisenbahn, aber momentan haben wir total kalte Nächte. Also wir haben heute Morgen bei uns 8 Grad gehabt. Das ist jetzt die Schafskälte, habe ich mir sagen lassen. Und es ist die letzten Nächte schon immer kalt. Wir mussten sogar einmal schon das Gewächshaus schließen und beheizen, weil es unter 5 Grad ging bei uns auf dem Land. Ne? Und ist eigentlich keine gute Zeit für Kürbisse, Gurken und so weiter. Aber es kann sein, dass es hier ein bisschen wärmer ist in der Stadt.
Ja, was sollen wir machen? Und denkt dran, wir zeichnen das ja alles immer ein paar Tage vorher auf. Also es könnte jetzt schon, wenn ihr das hört, bei euch knallheiß sein. Auch die Nächte vielleicht schon richtig warm. Aber zur Zeit, als wir das hier wirklich aufgenommen haben, da waren es so, ja, fröstige Nächte so richtig. Martina hat auch eine dicke Jacke an sogar.
Eine Regenjacke, weil es gleich regnet. Nicht, dass ich hier wieder reinlaufen muss. Aber tatsächlich, auf dem Thermometer nachts waren auch so 8 Grad. Also ich glaube, unter 5 hatten wir es nicht. Ich habe auch mal geguckt, weil ich ja auch eine Gurke draußen stehen habe. Ich habe gedacht, Claudia hat gesagt, unter 5 ist blöd. War es, glaube ich, nicht ganz. Sie wächst auch noch. Ihr geht es besser als den Tomaten.
Da bin ich ja froh, dass ich keine Gurken draußen stehen habe. Ich kann immer schön durchschlafen, muss nicht nachts aufs Thermometer gucken.
Ja, okay, sagen wir so, ich habe auf die Wettervorhersage geguckt und die Tiefstemperaturen.
Okay, dann jetzt gehen wir ran. So, 4 Bohnenstangen haben wir auch. Also es sind so grün ummantelte Metallstäbe, so 2,20 Meter, glaube ich, hoch oder 2,10 Meter. Die werden dann auch fachfraulich da eingesetzt und dann abgespannt richtig mit Seil und so Campinghaken, so Heringen heißen die Dinger, ja. Und ihr könnt es nicht sehen, aber ich sag's euch, Martina buddelt hier schon die Ringelblumen aus, die über sind und die wandern dann zu Hause in ihren Garten. Das ist doch auch wirklich toll. Hier wird wirklich nichts weggeworfen.
Nee, genau. Wir haben ja Ringelblumen ausgesät und hatten neulich schon mal aufgeräumt, weil sie im Prinzip das ganze Beet zugewuchert haben. Natürlich sehr schön, aber wir wollen ja auch Gemüse anpflanzen. Und jetzt sind wieder welche nachgekommen und tatsächlich ist es ja viel zu schade, um die einfach jetzt wegzuwerfen und ja, großartig verschicken an Podcast-Hörende können wir es auch nicht, weil die das einfach nicht überstehen. Ich merke das immer schon, wenn ich die so ein paar Stunden einfach nur in feuchter Erde irgendwo liegen habe, bis ich nach Hause gehe, dann sehen die schon relativ welk aus. Von daher müssen die schnell wieder irgendwo eingepflanzt werden und vielleicht kann ich das hier auf dem Gelände, kann ich noch ein paar unterbringen und so ein paar nehme ich dann vielleicht auch mit nach Hause.
Gut, und Claudia steht schon wieder mit beiden Füßen mittendrin und hat die Schaufel in der Hand und buddelt das Loch für die Zucchini.
Ist relativ nass die Erde, aber ihr solltet sie nachher trotzdem noch angießen, damit sich die Erde setzt, ne?
Denn was brauchen die Pflanzen, wenn sie eingepflanzt sind, Martina?
Erdschluss, aber ich glaube, das ist nur in anderen Worten das Gleiche, was Claudia gerade gesagt hat. Sie brauchen Feuchtigkeit aus der Erde, aber wir haben ja gerade schon gehört, dass es alles noch ziemlich nass ist. Also so viel Mühe aus dem Grund brauchen wir uns, glaube ich, nicht geben.
So, dann machen wir den Kürbis da in die Ecke auch noch. Den pflanze ich sehr dicht an die Bohnen. Die Bohnen könnt ihr bald ernten, da sind ja schon welche dran und die schneidet ihr einfach nur ab, ne?
Das sind die Saubohnen, die sind ja schon, ich glaube im März haben wir die hier in den Boden gebracht und die nehmen wir dann raus. Aber es ist ja, wie Claudia gerade gesagt hat, wichtig, dass die Wurzeln drin bleiben, denn die sind sowas wie Dünger.
Ja, die haben ja diese Knöllchenbakterien und diese Knöllchenbakterien, die können aus der Luft Stickstoff binden im Boden und dadurch ist das eine wunderbare Pflanze für Gründünger, die Dünger produziert aus der Luft.
Genial. Die Natur macht uns das Leben leichter. Wir müssen gar nicht selbst düngen. Die Pflanzen düngen sich zum Teil selbst und auch die Saubohnen haben jede Menge schwarze Läuse, aber auch da sind 7 Punkte Marienkäfer dran, also die fressen so leise, man hört sie gar nicht schmatzen, aber die können, nicht so wie Martina, nein, du hast das ganz, also vorbildlich gemacht.
Ja, ja, es ist nett, dass du das sagst.
Hier ist noch ein Marienkäfer, also das ist tatsächlich so, dass die Nützlinge ruckzuck da sind, wenn sich denen was hier zum Fressen anbietet und ja. Warten wir mal ab, ob die schwarze Bohnenlaus auch übermorgen noch zu sehen ist. So, Claudia hat jetzt schon den Kürbis in der Hand. Der kommt hier in die Ecke, wie sie ja schon gesagt hat, neben die Saubohnen. Was ist das für eine Sorte?
Das ist ein Hokkaido-Kürbis. Uchikikuri heißt der. Ich glaube, in Japan wird er so genannt.
So, das Loch ist entsprechend ausgehoben. Ein bisschen andrücken, den Kürbis.
Schräg einsetzen, weil der wird ja nachher ranken auf der Erde, also lang ranken, ne? Deswegen lasse ich den ein bisschen schief wachsen, damit er gleich so in die Richtung geht, wenn er anfängt zu wachsen.
Und Martina dreht ihn dann hier so rings ums Beet. Da bin ich ja mal ganz gespannt drauf, wie das dann vielleicht in einigen Wochen aussieht. Und die kleinen Hokkaido-Kürbisse dann da dran reifen.
Was kann man denn, wir haben jetzt gerade den Kürbis eingepflanzt, was kann man denn überhaupt noch einpflanzen an Gemüse jetzt so, ja, Mitte Juni sagen wir mal? Ich habe das Gefühl, so die Zeit ist schon fast wieder um.
Nein, nein, so schnell geht das nicht. Es gibt ja auch noch Folgegemüse. Also wenn jetzt was frei wird durch Ernte, so im Sommer, dann kann man auch noch andere Pflanzen wieder einpflanzen. Ne? Es gibt ja Pflanzen, die zum Beispiel Chinakohl, der mag das nicht vor Juli. Ne? Und da den kann man dann noch wunderbar, man kann ihn auch vorziehen und dann einpflanzen, aber man kann ihn auch direkt aussehen. Und etwas später kann man dann auch den Spinat schon wieder aussehen, weil dann die langen Tage vorbei sind. Ne? Denn Spinat ist ja eine Langtagspflanze, die geht ja dann sofort in Blüte. Und wenn so ab Ende Juli, Anfang August, kann es mit dem Spinat schon wieder losgehen.
Ist das dann der Spinat, der den Winter durchwächst oder erntet man den vorm Winter?
Wenn man ihn jetzt im August pflanzt, dann kann man schon vorm Winter ernten. Ne? Wenn man ihn etwas später pflanzt, kann man ihn auch überwintern.
Und wir hatten ja gerade schon über die Erdbeeren gesprochen. Die Absenker, die die jetzt bilden, was mache ich mit denen?
Eigentlich sollten die abgerissen werden, beziehungsweise ich schneide die ab. Weil wenn die Pflanzen noch nicht gut eingewurzelt sind und ich reiße dran, dann reiße ich manchmal die Pflanzen mit raus. Also ich gehe da mit der Schere bei und schneide die ab. Du kannst auch ein oder zwei mit Wurzeln lassen, kleines Töpfchen drunter machen. Und wenn die eingewurzelt sind, dann kappst du einfach die Verbindung zur Mutterpflanze und dann hast du einen Senker fürs nächste Jahr. Oder beziehungsweise dann im August, wenn die wieder gepflanzt werden, hast du dann praktisch die Erdbeeren fürs nächste Jahr dann schon vorbereitet.
Das heißt, die Absenker zu Hause einpflanzen, wenn sie Wurzeln haben, Verbindung, Nabelschnur quasi kappen und dann ab August irgendwo hinpflanzen, dann habe ich nächstes Jahr wieder Erdbeeren.
Genau.
Das können wir doch mal machen, Ralf.
Das machen wir. Das sind ja zwei oder drei. Dann bringe ich vielleicht mal so kleine Töpfchen mit und dann experimentieren wir da so ein bisschen und haben dann fürs nächste Jahr auch schon wieder die Erdbeeren in Reserve. Okay, jetzt kommen unsere vier etwa 2,20 Meter langen Stangen in das Beet, um eben den Stangenboden später Halt zu geben. Wie machen wir das jetzt konkret, Claudia?
Also wir werden zwei Stück über Eck schräg machen, dass sie sich oben berühren. Und die anderen praktisch auch im rechten Winkel auch wieder über Eck, dass sie sich oben berühren. Und dann werden die oben zusammengefasst. Und dann wird praktisch die Spannleine an der Längsseite dieses Karrees einmal komplett rüber gespannt. Und das Schöne ist, das ist so eine Zeltspannleine. Wenn das dann wirklich ausleiert mit der Zeit, das kann man immer wieder nachspannen.
So, Moment, hier vor mir steht so eine Regenjacke mit Kapuze und da ist ein Gesicht zu sehen, so ein bisschen wenigstens noch. Das könnte Martina sein.
Genau, die Kapuze kann sprechen und es halt ganz komisch. Ich höre das hier unter der Kapuze jetzt irgendwie mich so halb doppelt. Das ist ganz interessant. Ja, du stehst hier noch mit freien Armen, Ralf. Du bist der Härtere von uns beiden. Was soll ich sagen? Nein, ich wollte noch ergänzen, wenn ihr euch das jetzt nicht so schnell aufmalen konntet, was Claudia gesagt hat. Wir fotografieren das Ganze natürlich und stellen es euch in den Gartenblock zum Angucken.
So, dann munter wieder geschaufelt.
So ein bisschen 10 cm vor dem Mais. Von der anderen Seite bitte, Martina. Da genau diagonal. Und du kannst mal von der Mitte gucken, ob das so einigermaßen mittig ist. Es sollte also genau unter den Zucchini sein. So schräg, Martina. So schräg hier rüber. Ein bisschen einbuddeln. Also ein bisschen tiefer. So. Wenn das nicht ganz gerade ist, da stören sich die Pflanzen nicht dran.
Also im Vergleich zu unserem Stützgerüst vom vergangenen Jahr sieht das ja wirklich total nobel und elegant aus. So, jetzt werden die vier Stangen oben sozusagen, wo sie sich so über Kreuz begegnen, festgezurrt. Es fühlt sich richtig stabil an.
Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und wenn wir da jetzt noch eine Folie drüber hängen, können wir uns unterstellen.
Ja, dann werden wir nicht nass. Aber es sieht so aus, als würden wir es auch gleich so erledigt haben. Das heißt, Claudia macht das, ja?
Ich bin jetzt ja Ringelblumen-Fan, wie ihr merkt. Machen die Ringelblumen eigentlich irgendwas Sinnvolles, außer dass sie wunderschön aussehen? Die blühen ja so orange.
Sie können Wurzelehrchen bzw. Nematoden vertreiben. Also die Wurzelausscheidung von den Ringelblumen, die halten die Nematoden fern. Tagetes macht das übrigens auch. Bloß Ringelblumen sind da unkomplizierter, weil die sind bei uns winterhart. Tagetes ist ja nur eine Saisonpflanze.
Kannst du noch mal kurz erklären, was genau die da fernhalten?
Das sind Wurzelehrchen bzw. Nematoden. Das sind so kleine Würmchen. Die gehen ganz gerne an Kartoffeln oder manchmal sogar an Erdbeeren ran und fressen die dann an. Und dann kann man die Erdbeeren nicht mehr essen. Und die Kartoffeln, die werden dann auch löcherig und dann gehen Pilze rein und dann kann man die auch nicht mehr essen. Also gegen diese Wurzelnematoden kann man was machen. Und die Ringelblume ist da also wirklich sehr gut für geeignet.
Und tatsächlich winterhart.
Die ist winterhart. Die blüht manchmal sogar im Dezember, wenn es ein bisschen sonnig ist.
Na dann, alles richtig gemacht.
Ja, in deinem Beet wirst du keine Nematoden oder Wurzelälchen mehr finden, denke ich.
Ich weiß nicht, ob die es auch in den Topf schaffen.
Die wachsen auch im Topf. Der Topf muss... Ach so, die Viecher. Nein, eher nicht.
Dann haben die Ringelblumen frei und dürfen einfach nur schön aussehen.
Das ist ja auch was. So, unsere Rankhilfe für die Bohnen ist fertig und sieht ja spektakulär aus. Und wie ja, Martina schon gesagt hat, könnt ihr Fotos davon bei uns im Gartenblog sehen. Und Claudia, die Bohnen werden gleich noch gelegt. Das machen wir gleich. Vorher noch eine kurze Frage. Martina hat entdeckt, dass da an dem einen Mais unten so ein Knubbel dran ist. Was kann das sein?
Das könnte der Zünsler sein. Das ist ein Maisschädling. Eigentlich ist es ein Insekt und die Larve, die bohrt sich im Prinzip in den Halm von dem Mais und verursacht da im Prinzip eine Fehlbildung. Und das ist dieser Knubbel. Also müssten wir sehen, dass wir das im Prinzip dann auch austauschen gegen einen anderen.
Also mit dem Mais haben wir nicht immer so richtig guten Erfolg.
Seien wir ehrlich, bisher gar nicht.
Aber wir geben nicht auf. So, das Ranggerüst ist wie gesagt fertig, super abgespannt und jetzt kommen die Bohnen unten an die Füße dieser Stangen. Und was kommt zuerst für eine Bohne rein?
Die Blauhilde und da habe ich sogar ein Schildchen für.
Die Blauhilde, die hat dann wieder so blaue Hülsen.
Super lecker, 3 Stück reingesteckt, so ein bisschen, nur ein bisschen, nicht zu tief. Meine Oma hat immer gesagt, Bohnen wollen die Glockenläuten hören, also nicht zu tief legen. So, die wären drin.
Als nächstes ist die Sorte Cobra. Wodurch zeichnet die sich aus?
Ist eine grüne, die hat rosa Blüten. Die sieht sehr hübsch aus. Auch wieder 3 Stück.
Wenige Zentimeter tief hinein. Immer an die Glocken denken. Die dritte heißt Spatzeneier. Aber man weiß jetzt auch warum, Martina.
Ja, euch erinnert das wahrscheinlich an Spatzeneier. Mich erinnert das an Jelly Beans. Kennt ihr das?
Das ist Amerika, ja.
Das ist so ein fürchterliches Zuckerzeug in allen möglichen Farben und Sprenkeleien. An das erinnert mich das. Ich verzichte darauf, das jetzt da einfach reinzubeißen.
Das würde ich auch nicht empfehlen. Die sind steinhart. Nein, die sind so ja, beigefarben, hellbraun und haben eine dunkelrote Flammung. Also sind so ein bisschen geflammt.
Schön für so eine Bohne.
Ja, also wie angenehm können Bohnenkerne aussehen? Sehr schön.
Angenehm. Das ist auch ein schönes Attribut. Ralf, du siehst heute wirklich angenehm aus. Da fällt dir nichts mehr ein, ne? So, sagte die sprechende Kapuze.
Und das war jetzt die vierte Sorte, das war?
Das war die Zebrina. Die habe ich ausgetauscht gegen die Neckargold, weil ich die nicht bekommen habe. Aber macht nichts. Also die ist genauso gut. Und die eine, die ich da drin habe, die hat ja sogar rosa Blüten. Die meisten blühen weiß, die meisten.
Schmecken diese Bohnen auch alle unterschiedlich oder sehen die nur unterschiedlich aus?
Die können auch unterschiedlich schmecken.
Okay, die Bohnen sind drin und da fällt mir ein, wir haben wieder eine Nachricht bekommen per Mail von einer Hörerin aus der Schweiz. Also schöne Grüße in die Schweiz und auch in alle anderen Länder, in denen ihr uns hört. Und die Hörerin hat geschrieben, dass sie Hochbeete hat und auch da machen sich Ameisen breit in diesen Hochbeeten. Und sie fürchtet nun oder befürchtet, dass diese Ameisen irgendwie einen Schaden anrichten können. Was sagst du dazu?
In der Regel machen die das nicht. Ameisen sind sehr nützlich, die fressen sehr viele Insekten und Raupen und alle solche Sachen. Also die sind wirklich sehr nützlich und sie lockern den Boden auf. Und bei den Frühlingsblühern, da verschleppen sie im Prinzip auch noch die Samen und sorgen für die Verbreitung. Es ist natürlich unangenehm, wenn man dann so ein Riesennest hat und das ist ziemlich dick, aber einfach mal plattkloppen, ein bisschen begradigen. Irgendwann mögen sie das nicht mehr, dann verziehen sie sich. Aber Probleme machen die nicht. Also die fressen nichts an oder machen irgendetwas kaputt.
Also alles, was dort in diesen Hochbeeten eigentlich wachsen soll, wird durch die Ameisen nicht behindert oder beeinträchtigt?
Nein, eigentlich nicht. Ja, und wenn man sie dann auch mal aufgräbt und man holt die Puppen raus, dann kommen sofort die Vögel. Die kriegen das sofort spitz und holen sich dann die Ameisenpuppen raus. Also einer frisst den anderen, so ist es in der Natur.
Was kommt jetzt noch? Haben wir noch irgendwas auf der To-Do-Liste für heute oder sind wir durch?
Wir hätten jetzt eine Reihe mit roter Beete, rote Kugel, wobei die Saat schon einen Tag älter ist. Ich werde die etwas dichter legen, ne? Weil es kann sein, dass da mal die eine oder andere dann nicht aufläuft.
Und dann wird verzogen, so heißt das. Also die nicht so richtig sind, kommen raus und dann hat man hinterher wieder den richtigen Abstand.
Genau, die wir rauswerfen würden, kann ich dann ja wieder mitnehmen.
Die kannst du entweder umpflanzen, wenn sie noch jung genug sind. Du kannst sie aber auch so ganz, wie sie sind, mit Stumpf und Stiel in den Salat tun.
Stimmt. Und ich habe mal, glaube ich, ausprobiert, wenn ich so diese Knollen pflanzen, also wie Radieschen oder rote Beete zu dicht pflanze, dann entwickeln die nicht so gut ihre dicken Knollen, ne? Weil die keinen Platz haben.
Ja, genau. Und deswegen werden die dann auf einen bestimmten Abstand verzogen. Also früher war das so. Heute gibt es ja auch Saatbänder. Die sollten aber immer frisch gekauft sein. Der Samen muss also immer 100% keimfähig sein. Sonst hat man in dem weiten Abstand halt auch Lücken mit drin. Aber wenn man das früher gemacht hat, so richtig mit den einzelnen Samen, dann hat man das ältere Saatgut, was also schon 1-2 Jahre alt ist, ein bisschen dichter gelegt, weil es halt nicht mehr zu 100% keimfähig ist, ne? Und dann wird es im Prinzip auf die entsprechenden Abstände dann nachträglich, wenn sie rauskommen, dann verzogen. Also das so bei Radieschen macht man so 3-4 Zentimeter Abstand, damit die dann auch Knollen bilden.
Gut, dann wollen wir mal die rote Beete hier ins Beet lassen. So, es wird mit der Pflanzschaufel eine Rille gezogen, so 2-3 cm tief. So, und aus der Hand heraus kommen jetzt die kleinen Samenkörner in die Rille.
Ein bisschen einzeln zu sehen.
Und wie lange dauert das dann jetzt, bis wir da die rote Beete ernten können?
Kommt erst im Herbst. Also die dicken Rüben kriegen die erst so ab Oktober.
So, und jetzt werden die Rillen schön wieder geschlossen, zugehakt.
Genau.
Und ich vermute mal gleich nochmal ein bisschen oben drauf, so gedrückt.
Für den Erdschluss, genau. So, hier schön festgedrückt.
Es gibt da so ein paar Sachen, die ich ja wirklich hier in dem Podcast gelernt habe, auch so Begriffe. Dazu gehören Leguminosen, Erdschluss und gespannte Luft. Gespannte Luft ist eigentlich das Schönste.
Vielleicht machen wir irgendwie mal ein Quiz so, ne? Stellen Fragen und die Hörerinnen und Hörer können uns schreiben, was dahinter steckt.
Ja, das wäre eine Idee. Und dafür muss man alle 104 Folgen, es sind wahrscheinlich schon mehr, hören. Das wäre eine gute Idee.
Basilikum, das wollten wir da hinten noch zwischenpflanzen, zwischen die Paprika und die Tomaten. Das können wir nochmal probieren. Jetzt ist es natürlich noch sehr klein und jetzt ist es auch sehr kalt. Also ich entweder es überlebt oder es überlebt nicht. Ich habe zu Hause Stecklinge, dann ergänze ich die, wenn die hier nicht werden.
Dann bringen wir auch das Basilikum noch ins Beet und die sind wirklich ganz putzig, diese beiden kleinen. Also in die Nähe der Buschtomate und in der Nähe des Borretsch kommt jetzt unser Basilikum. Zwei, ja, daumenlange kleine Pflänzchen.
Da waren die Schnecken schon bei, siehst du hier? Die sind abgeschnitten von den Schnecken, abgefressen. Ja, bei uns zu Hause gibt es sehr viele Schnecken.
Und Claudia hat ja gerade gesagt, es gibt dieses Jahr so viele Schnecken. Wir haben schon mal in einer Folge im vergangenen Jahr über Schnecken gesprochen und wie man sie loswerden kann, wenn man ja auch kein Gift streuen möchte. Eine Lehre war, glaube ich, wenn es noch so wenig sind, dass man sie absammeln kann, muss man sie tatsächlich mindestens 100 Meter irgendwo entfernt irgendwo hinbringen, sonst kommen sie nämlich wieder zurück. Aber was ich euch sagen wollte, wenn ihr mehr über Schnecken und was man gegen Schnecken machen kann, hören wollt, wir verlinken euch die Folge nochmal in die Shownotes. Claudia hat jetzt gerade nochmal sich die Kartoffeln angeschaut und hat gesagt, nee Leute, hier, die sich vom letzten Jahr irgendwie, die in den Beeten geblieben sind, die haben jetzt Braunfäule, nehmt die Dinger raus, das wird eh nichts mehr. Aber es sind Kartoffeln dran. Wir haben schon eine richtig dicke Kartoffel, also wenig, aber eine dicke dabei. Ralf, es ist immer wie Schatzsuche.
Ja. Es hört nicht auf.
Nein.
Und das im Juni.
Ja, Frühkartoffeln.
Ja, ist jetzt nicht so was Besonderes, gibt's, ne? Fällt mir auch gerade ein. Aber bei uns auch. Aber ich freue mich ein bisschen. Ich ernte so gerne Kartoffeln. Claudia, warst du da, als wir festgestellt haben, dass der eine Pflücksalat gekommen ist, die helle Variante, aber kein Stück?
Ja, Ralf hat mir das eben schon erzählt. Ich habe es auch gesehen. Der rote ist gekommen und der grüne nicht. Lollo Bionda heißt er. Ist bei mir zu Hause auch nicht gekommen. Ich weiß nicht, das war frische Saat und ist nicht aufgelaufen. Kann passieren. Also jetzt haben wir den roten, aber der schmeckt auch genauso gut. Und dieser rote Farbstoff, der ist auch gesund. Also kann man den jetzt, wunderbar, den kann man jetzt schon ernten. Ne? Also von außen nach innen wieder, wie ihr das letztes Jahr auch gemacht habt.
Aber ich würde fast vermuten, bei unserem Glück, das wir hier haben, kommt der Salat im nächsten Jahr.
Wahrscheinlich, genau.
Ja, da haben wir heute ganz ordentlich was geschafft, mit Hilfe natürlich von Claudia. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei unserer Gartenexpertin und Diplombiologin Claudia Heger für die ganz vielen wertvollen Tipps, Claudia.
Ja, hat auch wieder Spaß gemacht, wenn es nicht zwischendurch ein bisschen geregnet hätte. Aber naja, das muss man hinnehmen.
Wir haben es überstanden. So, Martina, dann machen wir uns schnell auf den Weg zu einem Gartenbaubetrieb, der auch Gartenteiche anlegt. Darüber wollen wir nämlich auch noch berichten. Und so ein Teich, der soll ja auch entspannen. Was meinst du dazu?
Finde ich gut, weil Füße reinhängen und Fische beobachten wäre dann so mein Part.
Okay, dann bis gleich. Ja, und schon sind wir bei Andreas Böhm, dem Besitzer des Garten- und Landschaftsbauunternehmens Querbeet in Hannover. Hallo Andreas, schön, dass wir heute bei dir sein dürfen.
Hallo Ralf, hallo Martina.
Andreas, was macht denn überhaupt den Reiz an Gartenteichen aus?
Also das ist ein zusätzlicher Lebensraum, den man sich im Garten schafft, wo noch andere Pflanzen wachsen, wo andere Tiere heimisch werden können und leben können. Und es hat also positive Wirkung auf die Natur und es sieht auch gut aus. Also es macht den Leuten Spaß, einen Teich zu haben. Es ist immer mehr Leben im Garten.
Also mehr Leben drumherum. Ich als Gartenteichbesitzer kann mich dann da, also das würdest du dann eher machen, bei schönem Wetter im Liegestuhl, oder Martina?
Du tust immer so, als wäre ich hier die Faule.
Nein, du bist die Genießerin.
Ich würde auch wohl anpacken und diesen Teich mitgestalten. Aber ja, klar, hinter Füße ranhalten, habe ich ja schon gesagt, ist auch ganz nett.
Ich weiß ja gar nicht, Andreas, hättest du das denn so gerne, dass auch die Kunden dann mitarbeiten oder du planst und führst dann alles aus und die können noch mal ein bisschen korrigieren vielleicht?
Ja, diese zweite Variante gefällt mir besser. Da kann ich mehr so meinen Gestaltungswillen freien Lauf lassen und meine Ideen. Und ich spreche das natürlich vorher mit dem Kunden durch, wie er das haben möchte und was er sich vorstellt. Wir versuchen dem schon ziemlich nahe zu kommen, wenn wir das dann bauen.
Also wir können ja mal so ein bisschen durchgehen, was gibt es überhaupt für Gartenteiche. Ich habe im Internet gesehen, da gibt es so Fertigteiche, so Kunststoffschalen, sag ich, wie Backformen irgendwie, die man so umgekehrt da einlässt. Ne? Also wahrscheinlich bei einem Quadratmeter geht das los. Sind solche Sachen auch empfehlenswert? Ich meine, ein bisschen Leben gibt es da bestimmt dann auch.
Ja, das ist gerade im Bereich von kleinen Teichen manchmal sinnvoll, dass man so eine fertige Wanne, sage ich mal, nutzt, weil die dann die Form schon, man kann sich eine Form aussuchen, die Form wird vorgegeben und ist fix. Und man braucht ja diese sogenannte Wanne oder es gibt jetzt zum Beispiel aus Glasfaser so Becken, nur noch verbuddeln. Dann schüttet man Wasser rein und dann hat man schon den Teich, ne? Und kann dann noch bepflanzen und mit Kies gestalten und so weiter. Aber es macht die Sache ein bisschen einfacher, wenn man mit so einem Fertigteich arbeitet. Ist auch was, was man, wenn man so ein bisschen handwerkliches Geschick hat, gut selber machen kann.
Das heißt, ich nehme Spaten und buddel mir im Garten ein entsprechend tiefes Loch und dann kommt die Wanne da rein.
Ganz genau, so einfach ist es eigentlich. Man muss es dann noch ein bisschen schön planieren, damit es, wenn ich das dann befülle, nicht hinterher schief steht und so. Also ein bisschen, auf so ein paar Sachen muss man schon achten.
Ja, schief stehen wäre gut, dann läuft das Wasser immer raus.
Ja, gut. Dann haben wir eine Insel oder so, ein bisschen höheres Ufer.
Müsste ich denn auch hinsichtlich des Standortes, der Lage so ein bisschen was beachten? Also unter großen Bäumen wäre es vielleicht nicht ganz so toll oder gerade, weil dann auch mal Schatten ist?
Ja, unter großen Bäumen ist nicht ideal. Also für fast alle Teiche, sage ich mal, ist es eigentlich wichtig, dass sie ab und zu Sonne bekommen. Und deswegen sollten sie einigermaßen frei stehen. Ansonsten muss man noch so ein bisschen darauf achten, dass der Teich nicht auf dem Hügel steht, weil das sieht völlig unnatürlich aus. Sondern dass er eher im tieferen Bereich des Gartens platziert wird, wenn es den überhaupt gibt. Manchmal sieht man Teiche, die schlecht angelegt sind, wo das wirklich komisch aussieht dann.
Komisch angelegten Teich wollen wir nicht haben. Ne? Also sollte der dann vielleicht auch so in, gleich in der Nähe der Terrasse sein, damit der Weg nicht ganz so weit ist für...
Sag's, Ralf, für mich und meinen Liegestuhl.
Ja, Nähe Terrasse ist auf jeden Fall gut, weil der Teich bietet ja was zum Erleben. Also glitzerndes Wasser, Insekten, die da rumschwirren und so. Und das ist ja schön, wenn man das nah bei hat. Und oftmals wird das ja vielleicht noch kombiniert mit irgendwas mit sprudelndem Wasser. Also das Wasser, was aus einem Stein herausquillt oder ein kleiner Springbrunnen. Ein Frosch, der Wasser spuckt, gibt's auch.
Also bei Insekten, da fallen mir natürlich gleich diese kleinen, diese summenden Dinger ein, die so Blut saugen. Also locke ich mir damit auch die Mücken gleich an die Terrasse?
Die Mücken finden auch ihren Platz so oder so. Ob ich jetzt einen Teich habe, das macht, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied. Aber sie können sich da vermehren, das ist richtig.
Gibt es eigentlich dann gerade in der Stadt Ärger, also Ärger in Häkchen oder mit Nachbarn wegen der Frösche? Oder gibt es dann in einem Reihenhausgarten in der Stadt gar keine Frösche, weil die den Weg gar nicht dahin finden?
Also meistens oder oftmals finden die tatsächlich trotzdem das Wasser. Also auch wenn wir sagen, es ist versteckt, es ist irgendwo in einem Reihenhaus, da gibt es keine Tiere, das stimmt nicht, die gibt es da doch. Und es gibt auch manchmal Probleme damit. Also gerade, dass der Nachbar, der jetzt irgendwie keine Frösche mag, ja, dass das ganz schön störend sein kann. Gerade wenn es mehrere werden und es wird ziemlich laut dann.
Aber das, also man kann da nichts gegen tun im Prinzip, oder? Ich darf einen Teich im Garten haben und dementsprechend können auch Frösche kommen und dann ist das halt so. Da müssen die Leute mitleben.
Oder gibt es auch so eine Lärmschutzverordnung für Teiche?
Das ist mir nicht bekannt. Also man darf die Frösche nicht umbringen und insofern ist man ein bisschen gezwungen, das hinzunehmen. Wir haben ja auch gerade das Thema jetzt, dass es mehr Leute gibt, die sich Hühner halten und einen Hahn. Und so ein Hahn, der äußert ja auch manchmal einiges, gibt laut.
Also wenn ihr mehr dazu wissen wollt, Hühnerhaltung im eigenen Garten, da gibt es eine eigenständige Podcast-Folge drüber, guckt mal rein und... Andreas hat ja gerade den Hahn angesprochen. Es braucht keinen Hahn, damit die Hennen
Eier legen, aber es braucht den Hahn für soziale Gefüge, Obacht. Also man kann dann doch nicht auf ihn verzichten. Packen wir euch auch in die Shownotes. Aber ich muss ja auch persönlich sagen, ich mag das Froschgequake. Ich kann dabei gut einschlafen.
Okay, mit den Füßen auch noch im Wasser. Ja, gucken wir mal woanders hin. Also, wenn ihr jetzt so einen richtigen Teich anlegt, wie läuft das ab? Ihr kriegt den Auftrag von einem Kunden oder von einer Kundin, fahrt hin, guckt euch das Gelände an und dann macht ihr den Vorschlag. Da passt ein 7,5 Quadratmeter großer Teich hin oder sind die Vorgaben dann schon vom Auftraggeber gemacht?
Nö, da würden wir dann gemeinsam mit dem Auftraggeber einen Vorschlag entwickeln, wie, welche Form soll der Teich haben, wo soll er platziert werden, wie soll er angelegt werden, wie macht man die Ufergestaltung, was brauche ich vielleicht für Wassertiefenzonen, um verschiedene Pflanzen anwachsen lassen zu können und so weiter.
Es ist doch mehr als nur Schaufel und dann was ausheben und ein bisschen vielleicht eine Folie drüber, ne?
Klingt jetzt so, ja. Und dann kommt dann, wenn es keine Wanne ist, genau, du hast es gerade schon gesagt, Ralf, dann kommt da eine Folie rein, ne? Und wenn ich dann da Pflanzen auch noch reinsetze, dann frage ich mich immer, machen die Wurzeln nicht diese Folie kaputt?
Die Folie ist sehr stabil. Also es gibt sehr gute Teichfolien, die haben eine Gewährleistung von 15 oder 20 Jahren sogar auf Stabilität, wenn sie fachgerecht eingebaut sind, muss man dazu sagen. Aber sie sind sehr haltbar. Sie werden eigentlich von Wurzeln so gut wie nie durchstochen. Mit vielleicht einer kleinen Ausnahme, es gibt einen aggressiven Bambus. Der hat sehr starke Triebe und die können das schon mal beschädigen. Deswegen empfehlenswert ist, zusätzlich ein Vlies einzubauen, was die Folie einmal gegen Steine schützt, gegen spitze Steine oder auch gegen sehr aggressive Wurzeln.
Wie ist das denn überhaupt mit den Pflanzen? Also das sind ja dann Wasserpflanzen oder habe ich da einen Korb, wo die drin sind, wo auch Erde drin ist? Wassererde oder irgendwas?
Ja, das gibt's beides. Also es gibt Pflanzen, die fluten im Wasser, die schwimmen im Wasser. Es gibt die meisten Pflanzen sind auch verwurzelt irgendwie. Die kann man dann in einem Korb in den Teich mit einbringen oder im Kiesbett irgendwie verstecken so.
Welche Pflanzen eignen sich denn da? So ganz klassisch fällt mir ja so Seerosen ein, ne?
Oh, Seerosen, ja. Die sind schön, wenn die so da drauf rumschwippeln, ne? Und dann die Blüte. Andreas, hau raus, welche Pflanzen kannst du empfehlen?
Also Seerose ist auf jeden Fall schön, blüht toll, Blumenbinse, flutender Hahnenfuß, kleiner Rohrkolben, Wasserhyazinthen, Schilfarten auch. Muss man immer gucken, dass die nicht so zu aggressiv wachsen. Bei den Pflanzen muss man so ein bisschen darauf achten, dass die Wassertiefe stimmt. Also Seerosen sind eher im tieferen Bereich und andere Pflanzen sind dann mehr im Uferbereich.
Also wie groß ist denn so ein Teich überhaupt im Schnitt? Also was hast du so angelegt?
Also viele Teiche sind im Bereich von, ich sag mal, 3 bis 5, 6 Meter lang und vielleicht 2 Meter breit, 2,50 breit. Das ist eine häufige Größe. Und oftmals dann so ein bisschen Nierenform, also wenn man dann so ein bisschen verschiedene Zonen gestalten kann, auch also Flachwasserzonen, Tiefwasserzonen, Sumpfzonen. Bei den Pflanzen muss man noch darauf achten, dass es auch viele Pflanzen gibt, die stehen gar nicht unbedingt im Wasser, aber am Teichrand, also im trockenen Bereich und passen aber gut zum Teich.
Und wenn der dann erstmal angelegt ist, ne, damit ist es ja wahrscheinlich noch nicht ganz getan, dann bin ich mit meinem Garten alleine zu Hause. Wie hoch ist denn der Pflegeaufwand? Was muss ich dann machen und beachten, wie oft muss ich da dran?
Also da gibt es unterschiedliche Meinungen zu, muss ich sagen. Manche machen ihren Teich einmal im Jahr komplett sauber, machen ihn komplett leer und befüllen ihn neu. Das empfehle ich nicht, weil es stellt sich im Laufe der Zeit eine gewisse, sag mal, Wasserchemie oder Wasserbiologie ein, dass der Teich sich selber sauber hält, auch wenn er gut bewachsen ist. Was ich verhindern muss, ist, dass er so stark bewachsen ist, dass er komplett zugewachsen ist. Also, dass die Seerosen die ganze Fläche bedecken oder das Schilf, den Teich, nur noch Schilf ist im Teich und man sieht keine Wasserfläche mehr. Dann hat man nicht mehr so viel davon. Da muss man dann ran und da nochmal das rausnehmen und ein bisschen neu arrangieren. Wenn er ausgewogen bepflanzt ist, dann funktioniert er auch ohne Fehlpflege.
Das sind gute Nachrichten.
Ja, das gefällt ja natürlich, ne? Ohne großen Aufwand was Tolles zu haben. Und wir haben es jetzt tatsächlich gehört von Andreas. Also da kann dann schon schön was los sein, ne? Also man hat die Pflanzen, da kommen dann auch die Insekten an die Blüten und so weiter. Man kann da gucken und studieren. Also, ach, ich stelle mir das richtig schön vor.
Man kann am Rand lang gehen und die Frösche zählen, die alle reinspringen. Auch schön, ja.
Das kann man auch machen, ja. Fische könnten ja auch in dem Teich sein. Kann ja jeder so für sich selber entscheiden, wenn er oder sie das mag. Aber Fische, das würde dann auch schon wieder einen erhöhten Pflegeaufwand bedeuten wahrscheinlich.
Ja, also bei Fischen sollte man einmal darauf achten, was für Fische habe ich da drin? Welche Größe? Passt die Größe der Fische auch zu meinem Teich? Und dann, wie viele Fische habe ich da drin? Sehr viele Fische produzieren auch sehr viel, ich sag mal in Anführungsstrichen, Dreck und führen dazu, dass der Teich schlechter sauber gehalten werden kann und sich nicht mehr so gut selber reinigen kann. Deswegen bin ich bei Fischen immer ein bisschen vorsichtig, aber ich kann natürlich verstehen, dass Leute das gut finden, einen Goldfisch oder was es da so gibt an Fischen, sich auch zu halten da. Weil es natürlich auch Lebewesen sind, die interessant sind zu beobachten.
Haha, und jetzt Wortspiel, Butter bei die Fische, was kostet ein Teich?
Oh, da muss man natürlich gucken, wie groß ist er. Ist es jetzt ein eingelassenes Whiskyfass? Dann kriege ich ihn vielleicht für 500 Euro. Baue ich mir einen 4-Meter-Teich in den Garten, dann muss ich bestimmt 3.000 bis 5.000 Euro investieren. So mal ganz grob pauschal geschätzt.
Ja, Gartenteiche, romantisch und total entspannt. Das wäre, habe ich jetzt gelernt, auch was für mich, so ein Gartenteich irgendwie bei mir hinterm Haus, aber mal abwarten. Also, vielen Dank, Andreas, dass du uns so viele interessante Dinge rund um kleine und große Teiche erzählt hast.
Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, das hoffen wir natürlich auch, dass euch das allen Spaß macht, was ihr hier heute gehört habt bei uns. Und am Ende wieder für euch der Hinweis, dass ihr Bilder von unseren beiden Beeten auf dem Funkhausgelände im Gartenblog sehen könnt. Den Blog findet ihr auf der Seite ndr.de/ndr1niedersachsen. Und bei Fragen schreibt uns gerne oder schickt uns auch Fotos von euren Gärten. Und zwar an die Adresse garten@ndr.de. Oder sendet uns auch gerne eine Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App. Und ganz klar, über ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Und in 2 Wochen kommt schon die nächste Möhre. Und die hört ihr natürlich wieder in der ARD Audiothek.
Und die Zeit bis dahin könnt ihr euch, wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, mit unserer Umfrage ein bisschen vertreiben. Nochmal kurz die Erinnerung, wir haben eine Umfrage, wir wollen von euch wissen, was ihr von der Möhre haltet, findet ihr bei uns den Link in den Shownotes. So, Audiothek hast du gesagt, genau, da gibt es ja auch noch viele, viele andere schöne Podcasts, zum Beispiel Abenteuerdiagnose, das ist heute unser Podcast-Tipp, ist ja bei Pflanzen auch nicht immer ganz so klar, wenn es ihnen nicht gut geht, was sie denn dann eigentlich haben. Und bei Abenteuerdiagnose, da geht es dann aber um Menschen mit völlig rätselhaften Symptomen, zum Beispiel um eine Frau, die den Tod auf Verkehrsschildern sitzen sieht oder um jemanden, der andauernd umkippt und dabei das Gefühl hat, die Ohren werden groß wie eine Suppenschüssel. Klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber steckt dann doch vielleicht was Ernstes dahinter. In jeder Folge geht es also um die spannende Suche nach der rettenden Diagnose. Es ist wie ein Krimi, eine Jagd nach Indizien, Spuren und Beweisen. Stecken die Hinweise in den Blutwerten, in Röntgenbildern, Nervenwasserproben oder in einer Darmspiegelung? Die Krankheiten sind oft so selten, dass selbst Mediziner staunen. Findet ihr auch in der ARD Audiothek. So, Ralf, it's your turn. Wir sind am Ende.
Genau, Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
Und Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Verabschieden sich für heute und ich habe wieder die letzten Worte, glaube ich. Martina, darf ich wieder?
Naja, das meinte ich. Natürlich.
Okay, dann wie immer wünschen wir euch am Ende viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt...
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.